Tech boomt, alles andere hinkt hinterher. Aber ist Tech jetzt wirklich in der Breite so stark, wie es aussieht, oder gibt es nicht doch irgendeinen Pferdefuß dabei? Diese Frage werden wir jetzt beleuchten und damit herzlich willkommen zur Marktwoche.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur Marktwoche aus jetzt Mexico City. Ich habe mein Heavy Metal Wochenende in Daytona Beach hinter mir und ich kann Ihnen sagen, man wird ja auch nicht jünger. Einmal die Belastung, 30 Grad, knallende Sonne und man kann sich nicht verstecken. Und davon läuft man einen Kilometer von der einen Bühne, den anderen Kilometer dann wieder zur nächsten Bühne. Aber am Ende macht es natürlich auch Spaß. Ich habe aber auch noch einen zweiten Punkt mitgebracht. Aus Erkenntnis, auch Guns N' Roses werden älter, und zwar nicht zu knapp. Das ist charmant auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch ziemlich blöd, weil es uns ja wieder, oder auch mir, vielleicht Ihnen auch den Spiegel vorhält, dass ja auch wir vielleicht nicht mehr ganz so sexy sind wie Axl Rose, das damals war. Aber nichtsdestotrotz, es war schon ein Erlebnis, das kann ich dazu schon mal ganz klar sagen. Es war anstrengend und ob ich das nochmal machen möchte, ich weiß es nicht. Aber ja, nächstes Jahr, wenn es wieder soweit ist, denke ich wahrscheinlich schon wieder anders. Sei es drum, ich bin wieder voll in den Märkten jetzt und deshalb lass uns direkt mal reingehen und schauen, was geht in den nächsten Tagen so im Zahlenbereich für uns so in die Märkte. Also, am Montag, es geht direkt los mit den bestehenden Häusern, die Verkäufe bestehender Häuser. Hier ist die Prognose eine leichte Steigerung in den USA. Es ist ja auch immer ein Stimmungstest, ob und inwieweit hier die, ja, einfach dieses Drehen stattfindet. Ja, was bedeutet das? Gerade in Amerika ist es ja so, dass Häuser letztlich nicht auf alle Ewigkeiten gehalten werden, sondern man wohnt, dann wächst man irgendwie so ein bisschen raus, entweder finanziell, familiär oder vom Anspruch, ja, oder alles zusammen. Und dann wird das Haus verkauft und ein neues gekauft. Es kann neues sein, also neu gebaut oder ein bestehendes, das dann wiederum verkauft wird. Und dementsprechend dreht sich das auch schnell. Dann ist ein Geschäftsmodell, ja, dieses House-Flipping, ja, wo dann eben Häuser gekauft werden, saniert, renoviert und dann mit einem saftigen Aufschlag weiterverkauft werden. Auch das schlägt da natürlich mit rein und natürlich auch ganz klar zu guter Letzt eben dann der Aspekt, und das ist eher das negative Thema, die Grundsteuer, die sich immer neu dann erhebt und nicht zu knapp dann dementsprechend auch bemessen wird. Heißt also, selbst wenn das Haus abbezahlt ist, haben die Menschen in den USA gerade mit der Grundsteuer doch einen dicken Batzen zu schultern, der irgendwann tatsächlich die eigenen Vermögensverhältnisse übersteigt und dann die Verkäufe der bestehenden Häuser auch beeinflussen können. Heißt also, diese Zahlen, wenn man sich dafür wirklich interessiert, dürfen gerne noch mal ein bisschen tiefer betrachtet werden, denn diese Punkte gehen da auch entsprechend mit rein. Heißt also, ob jetzt hier Notverkäufe bestehen, weil man aber die Grundsteuer nicht mehr halten kann, aber irgendeiner muss es ja auch wieder kaufen, dann geht es dann wiederum. Heißt also, dieses Drehen ist doch immer ganz interessant, aber eins sicher, der Staat verdient mit. Dann geht es am Dienstag zu den Verbraucherpreisen aus Deutschland und den USA. Der in Deutschland 2,9% erwartet, heißt also Stillstand, in den USA eine leichte Steigerung. Ob es so kommt, ich bin offen gesagt nicht sicher, denn der Ölpreis dürfte jetzt zumindest für den April mit reindrücken. Also das ist definitiv, glaube ich, etwas, worauf wir uns mal einstellen können. Denn es geht ja nicht nur über den Transport oder das eigene Auto, sondern es geht über all die Produkte, die letzten Endes mit Öl zu tun haben. Und ich sagte es schon mal, und Sie wissen es wahrscheinlich auch selbst, Öl steckt in vielen Produkten drin, von denen wir es gar nicht glauben oder annehmen. Und dementsprechend verteuert sich so ziemlich alles. Ja, und dann sollte das auch in der Inflationszahl zu sehen sein. Das heißt also 2,9%. Schauen wir mal, ob so kommt. Ja, und dann geht es direkt weiter. Der Erzeugerpreisindex, praktisch die Vorstufe, der ist aktuell bei 4,0% in den USA. Ich gehe aber auch hier davon aus, dass wir hier eine Steigerung sehen. Dann kommen wir mit den Rohöllagerbeständen in Kontakt und am Donnerstag sozusagen dann die letzten Zahlen für die Woche. Wir hören nochmal wieder was von Frau Lagarde, nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Donnerstag. Es geht in Einzelhandelsumsätze aus den USA und dann zu guter Letzt sind die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe. Hier wird wiederum eine kleine Steigerung erwartet. Nicht allzu groß, aber doch immerhin sichtbar. Schauen wir mal, ob es so kommt. Und damit gehen wir direkt mal weiter in die Charts, denn es sieht offen gesagt spannend aus. Und dementsprechend freue ich mich schon darauf, mit Ihnen mal in die Zonen einzutauchen. Ja, die Zone hier im DAX hält, das sehen wir, die 24.560 sind auf Schlusskursbasis immer noch nicht gebrochen. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten hier im Wochenchart, die jetzt mit dem DAX ein bisschen einhergehen könnten. Auf der einen Seite das positive Szenario ist die Art der Konsolidierung. Ja, wir sehen, wir haben jetzt hier drei aufeinanderfolgende Kerzen, die vom Kerzenkörper hier komplett innerhalb der Woche vom, na, was haben wir hier, 13. April sind. Jetzt könnte man sagen, okay, hier ist ein Arami, was ja übersetzt schwanger heißt. Na, schwanger mit Zwilling, schwanger mit Drilling. Das heißt drin, so könnte man das vielleicht interpretieren. Es steckt aber noch eine andere Formation da drin, wenn auch nicht perfekt, aber so doch irgendwie so, dass man sich das so ein bisschen hinbiegen kann. Machen Sie das aber nicht bei der CFTI-Prüfung. Ja, aber so in der Praxis gibt einem das schon so ein bisschen so einen Anhaltspunkt. Und diese Formation nennt sich Three Black Crows. Ja, das bedeutet im Endeffekt, sie haben ja eine große Kerze und innerhalb dieser großen Kerze sind drei Kerzen, die einfach so Stück für Stück nach unten laufen. Und die fünfte Kerze ist dann irgendwie, rutscht das hier weg, da sei es drum. Die fünfte Kerze ist dann hier an der Stelle, die Kerze, nee, das gefällt mir nicht, das muss wieder weg, ist die Kerze, die dann hier halt wieder nach oben läuft, heißt also, ja, wir haben hier eine rote Kerze, rot, ja. Und dann haben wir hier, stimmt ja gar nicht, wir haben eine grüne Kerze, die Kerze hier ist rot, also die hier sind rot, so, jetzt habe ich mir selber ein Bein gestellt. Die hier sind rot idealerweise, ja, oder ein Spinning Top oder sowas in der Art. Na, kurzum, sie fallen und dann wäre die nächste Kerze wieder grün. Das Ganze gibt es auch von der anderen Seite. Es nennt sich dann Three White Soldiers und wäre dann sozusagen eine Fortsetzungsformation. Und wenn man hier sehr großzügig ist, dann mag man das hier rein interpretieren, weil immerhin sind diese drei Kerzen hier innerhalb des Kerzenkörpers von der Woche vom 13. Am Ende aber bleibt jetzt hier nach wie vor die Aussage vom letzten Mal bestehen, dass es sowohl rauf als runtergehen könnte. Dann ist natürlich die Frage, und das wäre hier der Aspekt mit dieser fünften Kerze, schaffen wir tatsächlich so eine Ausbruchskerze? Ja, das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass sich die ganze Formation dann, sagen wir mal, hier runter bewegt. Vielleicht so in den Bereich von irgendwie, sagen wir, 23.800 Punkten, vielleicht bis zum Schlusskurs, also bis zum Tiefskurs vom 13. April der Woche läuft und dann wieder weiter nach oben geht, vielleicht sogar nochmal hier ein Hoch macht und dann dementsprechend hier die Kerze vollumfänglich dann grün ist. Das wäre so eine Idee, die dann hier das Ganze ins Positive drehen könnte. Setzt aber eben voraus, dass es jetzt auch ins Positive geht. Ja, und das ist eben die Situation. Sollte das nämlich nicht klappen, dann fällt der DAX hier weiter runter, geht dann in den Bereich von, wie gesagt, 23.800 Punkten irgendwie, um dann vielleicht sogar noch tiefer zu fallen und dann irgendwann das gesamte Bild nach unten aufzulösen. Heißt also, dann hätten wir hier so eine Situation, dass wir im Endeffekt am Widerstand von rund 24.500 Punkten komplett nach unten wieder runtersacken. Das wäre eher das negative Punkt, das negative Bild, der negative Punkt. Beides ist möglich, beides ist wahrscheinlich, beides ist hier vom Markt mit hoher Unsicherheit gespielt. Man weiß es eben einfach nicht. Man will sich noch nicht festlegen, man will weder alles verkaufen, noch will man sich jetzt direkt super exponieren, weil, und das liegt auf der Hand natürlich, die wirtschaftliche Lage, die weltwirtschaftliche Lage, die geopolitische Lage natürlich mehr als undurchsichtig ist nach wie vor. Da mag man über Verhandlungen reden oder nicht, aber am Ende ist es oft genug auch Schall und Rauch. Da gibt der eine wiederum seine Drohung zum Besten, der nächste sagt, da halten wir schon mal gar nicht dran und so weiter. Kurzum, wenn ich hier entsprechend im DAX was zu sagen hätte, dann wäre ich auch mehr als zurückhaltend. Und zwar in beide Richtungen. Heißt also, ich würde mich hier direkt mit reingesellen. Ja, und das ist dementsprechend auch nachvollziehbar. Ja, für uns ist im Endeffekt damit die Richtung nach wie vor unklar. Hier im Sinne dieser Three Black Crows Formation oder hier im Sinne der weiteren Fortsetzung. Beides wäre hier durchaus relevant. Dazu schauen wir mal in den Tag rein. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Klarheit. Hermann Harami, ja, Berush Harami, der nach Fehlausbruch dann nach unten aufgelöst wurde am Freitag. So weit, so gut. Das passt dann wiederum zu der Idee, dass es mal in dem Bereich von vielleicht dieser Kurslücke, die zwar eigentlich hier geschlossen ist, aber die ja durchaus dann als Unterstützungsbereich halten kann. Da sehen Sie schon 23.700 sind das hier. Nicht die knapp 800, die ich skizziert habe. Aber so in dem Bereich, da könnte dann der DAX wieder nach oben drehen. Heißt also, im Endeffekt kommt es dann hier auf dieses Level an. Ja, das muss man hier dann weiter sehen. Wenn das hält, dann besteht die Chance, dass wir dann hier doch wieder nach oben laufen können. Dann haben wir hier insgesamt eine etwas breitere Konsolidierung hingelegt. Aber wichtig ist, dass wir dann nicht wirklich unter die 23.300, 200 laufen, sondern dass wir hier dementsprechend wieder nach oben gehen, um dann halt vielleicht tatsächlich wiederum zu neuen Höhen zu gehen. Das ist so die Idee für den DAX und ähnlich sieht es im Endeffekt auch im SMI aus. Hier haben wir dann schon so ein bisschen deutlicheres Bild, gleiche Situation, ja, die große Kerze hier vom 13. April. Dann weiß man es drei Wochen nicht so richtig. Hier haben wir schon so ein bisschen mehr die Idee der Three Black Crows. Ja, wir sehen es. Und dann wäre hier die gleiche Situation zu identifizieren. Heißt also, ja, es ist die Möglichkeit da, dass diese Formation, wo man eben einfach abwartet, aufgelöst wird, und zwar nach oben, wenn die Nachrichten positiv sind. Das ist das, was wir eben sehen. Deshalb bewegt der Markt sich nicht. Man traut sich mal nach oben, verkauft dann wieder ab, man verkauft wieder mal ein bisschen, dann kommen wieder interessierte Hände, weil man eben abwartet und sagt, okay, überrasch mich, Markt. Egal, was du machst, ich bin bereit zu handeln. Und das ist die Situation, die wir hier in diesen mehr industriewertorientierten Indizes letzten Endes sehen. Und dazu gehört natürlich der DAX, der SMI, aber auch der Dow Jones. Und die drei, und das ist eben der entscheidende Punkt, sind momentan deutlich zurückhaltend, deutlich im Hintertreffen. Wenn man sich aber auf die Nasdaq stürzt, das machen wir ja auch gleich, dann sieht das Bild völlig anders aus. Und die Frage ist, warum? Ja, also gleiche Situation, gleiche Idee hier für den SMI, ja, dass es hier nochmal runtergehen könnte, um dann deutlich nach oben zu laufen. Ja, dann hätten wir eben diese 5-Kerzen-Formation, alternativ klappt es halt nicht. Ja, das musste man dann sehen. Ja, das ist so der Bereich. Idealerweise geht es natürlich nach oben, weil, und das ist das Fundamentale oder der fundamentale Moment, weil natürlich, wenn die gute Nachricht kommt, wenn es heißt, okay, wir haben eine Einigung, alles läuft wieder wie geplant, Öl ist gar kein Thema, Transport, die Straße und Hormuz ist gar kein Thema. Okay, dann hat hier die Konsolidierung ihr Ende gefunden. Ich glaube, das lässt sich recht leicht nachvollziehen. Ja, im Nikkei ist man schon einen Schritt weiter. Hier sind wir natürlich schon wieder am 11. Am 11. Ich nehme das Video jetzt ja auf, am Sonntagabend, hier 23.51 Uhr, europäische Zeit. In Mexico City ist es noch ein bisschen früher. Ist irgendwie so gegen 3, oder was haben wir hier? Genau, 15.52 Uhr ist dann bei mir. Heißt also, ja, ich sehe natürlich schon so ein Stück weit, was der Markt so macht, zumindest der asiatische. Wir sehen aber auch, dass die vergangene Woche sehr positiv war, kraftvoll und hier die Idee eigentlich auch stattgefunden hat, die Konsolidierung, also die Korrektur nach unten, also wir haben den Ausbruch, kurzen Move nach oben noch, dann eine Korrektur und dann geht es von dort aus weiter. Das war die Grundidee mit der Erweiterung, das alternativ eben nochmal eine Stufe tiefer die Korrektur ausfallen könnte und man dort halt entsprechend schauen könnte, was habe ich jetzt gemacht? Genau. Und dort halt entsprechend schauen könnte, inwieweit ein Einstieg möglich wäre. Und ansonsten gibt es hier momentan zum Nikkei nicht mehr wirklich viel zu sagen. Wir sind im deutlich überkauften Bereich. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Nach so einer Wochenkerze waren wir auch schon. Die Konsolidierung hier hat letzten Endes nicht wirklich viel gebracht. Und damit ist eigentlich nur ein Spiel mit den Zahlen hier gerade möglich. Man kann jetzt im Endeffekt so schrittweise den Nikkei in Richtung 68.000, Richtung 70.000 Punkte hier dann entsprechend hochsetzen. Wenn eben hier auch der Yen mitspielt, auch das ist wichtig. Und natürlich, wenn der Markt allgemein jetzt hier nicht wirklich komplett kollabiert, aber danach sieht es auch nicht aus. Ja, damit gehen wir direkt weiter in den S&P 500. Ja, der S&P, profitiert natürlich von der Nasdaq. Punkt. So, wir sehen es, wie deutlich das war. Die Idee war schon noch, dass es nochmal runtergehen mag und sich dann zu entscheiden bei rund 7.000 Punkten, um dann wieder nach oben zu gehen. Das war so der Ansatz. Schauen wir mal, so richtig tief runter ging es gar nicht mehr. Es gab noch einen kurzen Move nach unten. Schauen wir mal, wie das so war. Genau hier am Montag geht es nochmal kurz, einen Dip, na, den hier, um dann direkt durchzustarten. Dann haben wir das Konzept der ignorierten Kerze vom Montag auf Dienstag, vom Mittwoch auf den Freitag. Der Donnerstag wiederum das Konzept der ignorierten Kerze. Wenn man so eine Rallye sieht, ist das oftmals tatsächlich der einzige Punkt oder die einzige Möglichkeit und der einzige Ansatz, um eben tatsächlich hier noch eine Position zu eröffnen, wo man sagt, hey, ich habe ja zumindest mal aus der Korrektur heraus gekauft. Vielleicht nicht die Korrektur im Tageschart, aber dann vielleicht die Korrektur im Stundenchart. Und da ist sie. Ja. Da haben wir diesen sauberen Aufwärtsmove, nur wenige Unterbrechungen, Kurzunterbrechung. Dann wird die Geduld belohnt, nicht belohnt, ja, wenn man sich dann eben hier so gegen Mitternacht nochmal wieder mit dem Markt beschäftigt, gegen 1 Uhr oder so den Einstieg plant und sich dann hier zum Beispiel einstoppen lässt, um eben dann weiter nach oben zu laufen. Dann könnte man so einen Move noch mitnehmen. Alternativ sagt man sich dann halt, ich lege einfach mal einen Stop bei hier oben hin. Aber dann kommt man natürlich etwas später rein, nämlich hier. Sie sehen das. Das ist so dieses Spiel mit den Zeitfenstern im Übrigen. Wenn Sie das mal so ein bisschen üben wollen, dann schauen Sie ruhig mal an, wie ist es eigentlich so mit den Kerzen hier? Was steckt da so drin? Und wie entsteht das eigentlich? Und worauf muss ich achten, um sowas dann eben auch zu handeln? Und da sehen wir hier, 4-Stunden-Chart geht auch, aber sehen Sie hier im Tag, im Stundenchart, wie das Ganze hier dann schön korrigiert im Bereich des Simple Moving Average 50 und dann so langsam wieder hochläuft. Na gut, der Rest ist dann Risikomanagement und natürlich auch die Kunst, eine Entscheidung zu treffen. Das gehört natürlich dann auch mit dazu. Und wenn man möchte, dann kann man hier auch noch die symbolische Divergenz sehen, wie sich dann hier im Stundenchart aufbaut. Hier, zack. Da. Da haben wir die bullische Divergenz. Das kann dann hilfreich sein als Information, als Ergänzung, vielleicht als Filter. Ja, aber so kann man sich das dann auch selber herleiten und muss dann nicht in die Röhre schauen, wenn man sagt, ich wäre gerne dabei gewesen. Kurzer Blick im 4-Stunden-Chart, wenn ich dich schon zeige. Hier ist es natürlich schön. Ne? Sie sehen es am gleitenden Durchschnitt 20, abgeprallt, über, noch, nee, nicht überverkauft, im neutralen Bereich wieder gedreht. Schönes bullish Engulfing. Hier direkt an dem Bereich, aber da muss man natürlich, wie gesagt, um Mitternacht hier bei sein. Da muss man eben dann von 4 Uhr morgens an entsprechend seinen Trade dann aufsetzen. Das kann man machen. Man kann aber auch vielleicht schlafen. Das ist die andere Möglichkeit. Aber wie gesagt, so eine Situation, Sie sehen, es gibt es ja allenthalben. Ja, wenn man eben entsprechend die Geduld hat, dann kann das auch schon interessant sein. Nichtsdestotrotz, wir gehen direkt weiter in die Nasdaq. Und das ist das, was ich meinte. Die Nasdaq sagt sich Korrektur, aber nicht mit mir. Ja, die läuft direkt weiter und zwar massiv weiter. So, jetzt habe ich mir natürlich ein paar Einzeltitel schon angeschaut. Und Sie sehen schon hier, die bringe ich Ihnen auch nicht mit. Ja, denn die Einzeltitel, die wirklich gerannt sind, unter anderem heißen AMD, heißen Qualcomm, heißen Micron. Was verbindet die drei? Tja. Das ist ein Tipp. Selbst Nvidia hat nicht diesen Move, diesen Anstieg wie eine Micron, wie eine AMD. Brutal sind die hochgelaufen. Anders kann man es nicht nennen. Und schauen Sie sich andere Tech-Werte an, dann geht es da was ruhiger zur Sache. Tja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Rallye, die wir gerade sehen, die fast schon panikartig ist, von einigen wenigen Titeln getragen ist. Das ist das, was wir sehen. Ja. Und jetzt ist mal die Frage, warum gerade Chip-Werte? Offen gesagt, jetzt kann man natürlich sagen, hey, es werden ja Drohnen gebaut, braucht man dafür nicht Chips? Viele sind ja jetzt irgendwie auch abhanden gekommen. Ich formuliere es mal so. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere einfach mal so ein bisschen rum. Fakt ist, na, wenn wir heute über Kriegsführung sprechen, reden wir sicherlich auch über Chips. Ja, das glaube ich, braucht man nicht viel Fantasie für. Ob das jetzt tatsächlich bei den drei genannten Werten der Fall ist, vermag ich nicht zu sagen. Nur es mag halt ein Punkt sein, der damit reinspielt. Gleichzeitig ist das Thema AI nach wie vor wieder da. Und das Ganze lässt sich natürlich auch kombinieren. Kriegsführung mit AI braucht doch viel mehr Chips vielleicht. Ja, und das könnte dann die Begründung sein, wenn man hier mal fundamental schauen möchte, was eben hier mit dem Index los ist, damit eben auch mit den Chipproduzenten. Das ist vielleicht der Ansatz, der hier halt entsprechend zum Tragen kommt. Ja, was bedeutet das für die Nasdaq? Die Nasdaq läuft heiß. Heißer als heiß. Sie sehen es, wir sind überkauft und zwar schon seit längerem, nämlich seit Mitte April sind wir überkauft. Ja, oder anders gesagt, wir sind schon so bei knapp 3000 Punkten sind wir überkauft und das interessiert hier gerade niemanden. Wie kommt man hier rein? Gleiche Situation, ignoriertes Kerzenkonzept. Ja, das ist diese Einperiodenkorrektur, die im kürzeren Zeitfenster halt dann mehrere Perioden sind, aber hier im Tag. Im Tageschart ist es die Einperiodenkorrektur, hier geht es massiv nach oben. Hier ist es jetzt noch nicht mal mehr am Donnerstag für eine rote Kerze gereicht. Hier gab es nur so eine ganz kleine, sagen wir mal so ein Doji, ja, ein Doji ist es, eine kleine Doji-Kerze, die sofort überrollt wurde am Freitag. So sieht die ganze Geschichte aus. Ist das gesund? Natürlich nicht. Interessiert es den Markt? Natürlich auch nicht. Was heißt das? Wie können Sie jetzt hieran teilhaben? Ich wäre mehr als vorsichtig jetzt. Wenn ein Markt von ein paar Werten, einem Segment aus einem Gesamtmarkt getragen wird, dann ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Und wie stark kommen die anderen Titel hinterher? So, und jetzt schauen wir uns nochmal hier was an, was ich gefunden habe. Wir sehen es mit der Divergenz. Ja, wir sind immer weiter höher gelaufen, aber der Oszillator nicht. Ja, ich weiß, der kann ja auch nur bis 100, was soll er machen? Aber wenn es eben so stark wäre, würde er bei den 100 kleben. Aber würde nicht hier so runterlaufen. Ja, das ist dann hier der kleinen Korrektur geschuldet, der Konsolidierung. Ja, aber der ist noch nicht hinterhergekommen hinter diesem Sprung seit dem Anfang Mai, 1. Mai. Ja, da ging es nochmal richtig rauf hier seitdem, aber nicht im Oszillator. Das sehen Sie, ich zeige Ihnen ja regelmäßig die Divergenzen. Das ist etwas, wo man gerne mal hinschauen darf. Das heißt, so richtig nachhaltig erscheint es momentan nicht. Ich wäre also an der Stelle mehr als vorsichtig. Wer sich damit wirklich noch tiefer beschäftigen will, wer tiefer hier noch mit der Nasdaq als Käufer arbeiten will, der ist wahrscheinlich besser beraten, wenn er das im kurzfristigen Fenster macht. Ja, wenn er eben tatsächlich dann mal einen Gang runterschaltet, ob es jetzt der Stundenchart ist, ob man hier jetzt sagt, ich schaue mal im 15-Minuten-Chart, dass ich eben einfach die paar Korrekturen, die da sind, nutze, um mich eben in diese starke Rallye reinzubewegen. Das wäre so ein Ansatz, den man mal für sich prüfen kann, aber ja, 15-Minuten-Chart ist noch überschaubar, man darf es halt bloß nicht verpassen. Aber alles darunter, dann ist klar, das sind wir natürlich deutlich im Daytrading und das ist ja nicht auch für jeden, ist ja nun nicht für jeden was und ist auch nicht für jeden empfohlen an der Stelle. Natürlich auch ganz klar. Ja, so sieht die ganze Geschichte aus in der Nasdaq und dann eben als Gegensatz der Dow Jones. Ja, hier war ja die Idee vom letzten Mal, so ein bisschen, der hat differenziert sozusagen. Ja, es gab mal beide Möglichkeiten und hier haben wir das ähnliche Bild, ähnlich, nicht ganz so wie. Ja, beim DAX, beim SMI, ja, gleiche Situation, wenn auch auf einem höheren Niveau, auch ganz spannend, beim DAX mittendrin, der SMI kippt so leicht nach unten und der Dow Jones läuft so leicht nach oben. Aber am Ende ist es die gleiche Nachricht, wir sind überkauft, okay, das ist die Konsolidierung, hat ja noch nicht wirklich dazu beigetragen, dass der Dow Jones etwas abkühlt. Naja, und am Ende ist hier auch die Situation, dass wir kurz vorm Allzeithoch stehen. Es sieht so aus, als ob der Dow Jones hier in den Startlöchern sitzt und steht und im Endeffekt nicht nur sitzt, sondern also aufgestanden ist, um dann weiter nach oben zu laufen. Das Problem ist, auch das wird wahrscheinlich abhängig davon sein, wie die Situation im Iran aussieht. Ja, das ist hier an der Stelle der Punkt. Sollte sich das länger hinziehen, dann gehe ich davon aus, Thema Ölpreis, dass sich das mehr auf den Dow Jones auswirkt als auf die Nasdaq. Und dementsprechend sollte es sich nicht wirklich langsam in ein positives Terrain bewegen, was die gesamten Verhandlungen angeht, dann hat der Dow Jones nach wie vor das Risiko, auf rund 27.500 Punkte zu fallen. Von dort aus kann man sich den Dow Jones durchaus nochmal wieder anschauen, etwas mehr wohlwollend, dann ist auch die überkaufte Situation abgebaut. Und wenn es eben tatsächlich richtig rappelt, dann wären vielleicht sogar 45.500 Punkte. Das wäre dann fast schon für den einen oder anderen Titel Schnäppchenniveau. Ja, also das wäre so ein Aspekt, den man sich, wo man hier dann auch mal den Alarm reinlegen könnte. Ob so kommt, wird sich zeigen. Ich gehe momentan davon aus, dass es nicht so kommt. Ich gehe davon aus, dass wir im Endeffekt uns tatsächlich mit einer Einigung dann beschäftigen können. Ich gehe auch davon aus, dass wir nicht nur eine Einigung, sondern eben tatsächlich sowas wie einen Friedensvertrag sehen können. Wahrscheinlich einen Friedensvertrag, der eher zugunsten der USA ausfällt. Ja, ich glaube, auch da brauchen wir uns nicht wirklich große Gedanken zu machen. Und dementsprechend sollte der Dow Jones dann durchstarten, gefolgt vom DAX, gefolgt vom SMI, ja, sodass da dann letzten Endes diese späte Bewegung nachgeholt wird. Ja gut, und die Nasdaq ist ja eh momentan nicht zu bremsen. Und dementsprechend wäre das hier der Nachzügler. Da sollte es, wie gesagt, das Ganze aber hinziehen, dann ist zumindest für die Industriewerte Gefahr im Raum. Damit gehen wir direkt weiter in die Einzeltitel. Ich habe die Allianz mitgebracht, wo wir Gefahr im Raum, wo wir schon darüber sprechen. Tja, was sehen wir denn hier? Wir sind überkauft gewesen, kommen so rein in den neutralen Bereich. Okay, soweit so gut. Was richtig blöd ist, dass wir hier das Doppeltop haben. Ja, schauen Sie mal, das ist nahezu identisch. Ich will jetzt nicht die einzelnen Zahlen hier vorlesen. Da können Sie auch selber mal schauen, wenn Sie mögen. Aber Sie sehen das Doppeltop, der doppelte Widerstand, dann hier nochmal den Fehlausbruch, dieses vorherige Hoch. Hier hat es noch nicht mal mehr gereicht. Und damit ist natürlich die Frage nach dieser verheerenden Woche. Das ist auch ganz spannend. Sie sehen, es geht nicht weiter. Man versucht es einmal irgendwie mit Ach und Krach. Kann man sich noch halten, wirkt sich nochmal hoch, um dann völlig entnervt aufzugeben. Also wenn Sie sowas sehen, ja, dann sehen Sie nicht dauernd, aber oft genug, dass es sich dann eben um eine Top-Bildung handelt, ja, gerade in so einem kritischen Bereich. Dass man so an der Stelle, jetzt ist die Frage, wie weit könnte das Ganze gehen? Da gibt es natürlich wieder unsere Unterstützungslinien, die hier in dem Fall bei rund, sagen wir, 340 Euro liegen. Ja, 340 Euro so in dem Dreh, da kannst du ein bisschen runtergehen, aber so in dem Bereich fängt bei rund 345, 46 Euro an. 340 Euro legen wir mal hier so rein als Orientierung. So, in dem Bereich kann es gehen. Die erste Unterstützung hier, die haben wir direkt durchbrochen. Ja, ohne mit der Wimper zu zucken, ging es da durch. Und dann wäre hier an der Stelle für die Allianz bei rund 340 Euro das Ziel. So, jetzt kann man sagen, okay, reicht das denn? Ich hoffe. Ja, im Grundsatz, und auch das ist ja offensichtlich, ist die Allianz sehr stark. Ein starker Titel, der aber in den letzten Monaten, ja, seit April 2025, etwas Schwierigkeiten hatte, diese Dynamik fortzuführen. Jetzt gehen wir mal in den Monatschart, um zu schauen, was sich hier dann noch so anbahnt. Und hier passt es auch gut mit der Unterstützung. Das wäre hier noch zu erwähnen, der kleine Durchschnitt 20, das könnte noch so ein Thema sein. Aber im Großen und Ganzen ist der Bereich um rund 340 Euro, 335 Euro zu nennen als Unterstützung. Und wenn Sie mich fragen, wenn wir auf den Chart hier schauen bei der Allianz, dann kann das schon eine ganz interessante Zone sein. Auf der anderen Seite, schauen Sie mal, wenn man schon von so einem Widerstand spricht, tja, dann sprechen wir mal von einem gewaltigen Widerstand. Das ist der Widerstand vom, tja, Sie sehen das Datum 2000, das Jahr 2000. Das ist das Hoch, wo früher alles runtergebrochen ist. Von dem Punkt ging es, ja, von rund, wie sagen wir da, 390 Euro, ging es im Tief auf irgendwas wie 40 Euro oder so. Ja, jetzt wollen wir die Spitze nicht werden, 39 Euro. Ja, das sind 90%, die hier mal weg waren. Die wurden jetzt wieder erarbeitet bei 23 Jahre später. Und jetzt kommt die Korrektur. Also, wenn es gut läuft, wie gesagt, dann sind wir bei 340 Euro. Denn natürlich haben sie auch die Geschäfte der Allianz seitdem verändert und so weiter und so fort. Ist eine völlig andere Voraussetzung. Aber tatsächlich, da mag es noch Investoren geben, die hier endlich ihre Position auflösen konnten. Wer weiß. Wer weiß. Also soweit zur Allianz. Und dann habe ich Ihnen McDonald's mitgebracht. McDonald's. Eigentlich ein Garant, wir sind im Monatschart, eigentlich ein Garant für Aufwärtsbewegung. Ne? Das tiefste Tief soweit hier irgendwas mit 13,80 Dollar 2003. Und seitdem hat sich das Ganze eben, sagen wir mal, so knapp verhundertfacht. Ja, das ging schon mal so ein bisschen ruppig hin und her. Oft genug hat man dann irgendwie solche Skandale, fett zu heiß oder nicht heiß genug. Pommes zu knusprig oder nicht knusprig genug. Ich überlege mir jetzt gerade mal was, aber Sie kennen ja diese Themen, die dann bei McDonald's so sind. Und das ist dann oftmals Anlass, dass der Markt McDonald's abstraft, teilweise gewaltig, nur um dann wieder deutlich zuzukaufen. Das ist ja das Schöne an diesen Situationen. Ja, so eine schwierige Situation, gerade wenn es um Lebensmittel geht, die hält ja nicht ewig an. Entweder die reißen Unternehmen in den totalen Abgrund oder das Problem wird gelöst und weiter geht's. Ja, das war bei McDonald's immer der Fall. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass wir vom Allzeithoch deutlich runtergekommen sind. Jetzt sind wir hier im Hoch bei rund $340, ja genau, sagen wir $340, 341,75. Jetzt sind wir bei 295 im Hoch, der Schlusskurs 275. Damit kann man schon mal was anfangen. 3 Monate. Wir sind am Simple Moving Average 50 angekommen im Monatschart. Und wenn Sie so wollen, ich brauche hier nicht mal eine Trendlinie zu legen, das macht der 50er schon. Ja, Sie sehen, das kann jetzt interessant werden. Wir sind ja noch nicht überverkauft, aber auf dem Weg dahin. Und auch hier, ich kann ja nicht anders, ist diese bearische Divergenz da. Was soll ich dazu sagen? Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Sie sehen es, dass der Markt, der Oszillator hier, das Stochastik 533, das Ganze nicht mehr nachvollzieht. Ja, hier wird das Top ausgerufen. Ja, vielleicht nicht beim ersten Mal, okay, fair genug, aber beim zweiten Mal wird das Top hier bestätigt. Bearish Engulfing, das ist das, was man dann sehen will. Und ab geht's. Ja, es geht idealerweise natürlich nicht bis ganz nach unten, aber bis in einen nennenswerten Unterstützungsbereich. Ne? Den Bereich hier zum Beispiel, rund 270 von dem Hoch hier, von Januar, Februar 2022, das könnte hier so ein Punkt sein, größeres, also wichtiger und stärker wäre hier nochmal an der Stelle der Bereich um die $240, $250. Das könnte hier tatsächlich bei McDonald's so ein Punkt sein, wo die Aktien wieder hochkommen könnte. Ja, also sollte das hier nicht halten und es sieht danach aus, als ob es noch ein Stück weiter runtergeht, dann wären wir überverkauft, wir wären deutlich runtergegangen, hätten einen interessanten Unterstützungsbereich und hätten dann ja nochmal gut über $100 Potenzial bis zum vorangegangenen Hoch. Und jetzt sage ich nochmal eins, und das wissen Sie auch, wenn Sie mit McDonald's beschäftigen. Bei McDonald's geht es ja nicht nur um Burger und Pommes und sowas, nee, da geht es um Immobilien. Darum geht es bei McDonald's. Da können Sie Skandale haben, wie Sie wollen. Immobilien bleiben trotzdem wertvoll. So, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und das sollte auch erklären, warum McDonald's sich immer wieder auch sehr schnell gefangen hat. Heißt also hier an der Stelle, könnte es wirklich interessant werden. Dementsprechend McDonald's aus meiner Sicht definitiv ein Punkt für die nächste weitere Beobachtung, um dann eben entsprechend zu überlegen, inwieweit man nicht auch sich hier dran beteiligen möchte. Punkt 1 und Punkt 2, sollte tatsächlich die Inflation weiter anziehen, sollte es tatsächlich sich auch mit dem Krieg und dem Öl und all dem weiter langziehen, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Menschen stärker beim McDonald's ausgehen oder essen, einfach weil sie es nicht mehr leisten können, was anderes dann dementsprechend, ich sag mal, wenn man ausgehen will, mit der Familie oder so, sich zu gönnen. Das ist nun mal auch hinreichend bekannt, dieses Phänomen. Und zu guter Letzt, wo wir schon über sich leisten können reden, geht's zu Apple. Auch hier sind wir im deutlichen Aufwärtstrend im Wochenchart. Sie sehen, ja, da gab es immer wieder die Korrekturen, na, eigentlich schön saubere Korrekturen, hier so also ein bisschen kräftiger. Wir erinnern uns, da war der Liberation Day, seitdem ging es dann wieder nach oben und jetzt sind wir endlich wieder ausgebrochen, ein neues Allzeithoch steht zu Buche. Die Korrektur ist nicht so wirklich da gewesen. Also irgendwie schon. Es ging ja nochmal hoch, dann wieder runter. Also eigentlich ja, passt das schon. Aber im Großen und Ganzen, seitdem ging es ja wieder hoch in der vergangenen Woche. Und auch damit sind wir schon wieder im überkauften Bereich. Und das Ziel für Apple ist recht klar. Ich meine, über die $300 müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen. Die $6, die bezahlt Apple aus der Portokasse sozusagen. Der Schwung sollte noch da sein. Und dann ist eben die Frage, gerade wenn es um Transport geht, ja, denn Apple ist natürlich auch davon abhängig. Ja, jetzt sind wir bei den Chips, die müssen auch transportiert werden. Offensichtlich sind die aber so wertvoll, dass es darauf nicht ankommt, sondern es geht im Endeffekt um das Endprodukt mit den Chips drin. Und da sieht es bei Apple eben natürlich so aus, dass sie auch davon abhängig sind, wie es mit der Kostensituation aussieht, wie es mit der Inflation ausgeht. Denn selbst wenn man Apple heißt, kann man nicht jeden Preis durchsetzen. Das haben wir ja auch schon erlebt. Ja, das heißt, ja, die 300 sehe ich, sehe sogar noch mehr, 300, 320. Aber auf dem Weg dahin sollte mit Korrekturen gerechnet werden, weil natürlich der Markt immer wieder überprüfen muss, inwieweit hier der Wert gerechtfertigt ist, der Preis. Und das kann sogar so weit gehen, dass es nochmal auf die rund $260 geht, ja, um eben einfach den vielleicht dann veränderten Situation gerecht zu werden. Ja, das wird sich zeigen. Eine gewisse Vorsicht ist angebracht. Wenn man bei Apple jetzt doch irgendwas machen will, dann wäre eher der Blick in Richtung Tageschart zu werfen, wo man dann vielleicht schaut, ob man nicht dann doch nochmal irgendwie so eine mehrtägige Korrektur hier mit reinnimmt. Jetzt sind wir im Stundenchart zu früh. Ja, wo man dann schaut, ob man da nicht so eine mehrtägige Korrektur hat, zumindest mal so eine Einperiodenkorrektur. Oder wenn wir schon im Stundenchart dann waren, ja, ob man da nicht so einen Rücksetzer nimmt, Intraday. Ja, hier wiederum, da sehen wir die ignorierte Kerze, die wir da eben hatten. Das sind so diese kleinen ein bis zwei Periodenkorrekturen, die dann sofort wieder aufgefangen werden. Ja, das wäre so eine Situation, da kann man noch mal rangehen, einfach weil das Chance-Risiko-Verhältnis größer ist, der Stop-Loss enger gesetzt werden kann und damit letztendlich die gesamte Berechnung mehr Sinn ergibt, als wenn man jetzt einfach im Wochenchart hinterher springt. Denn da ist die Geschichte schon erzählt und das tatsächliche richtige Stop-Niveau irgendwie bei $243 liegt und da sind wir schon weit von entfernt. Heißt also hier aus Chance-Risikogründen wäre aus meiner Sicht, zumindest wenn man sich als Trader engagiert, kein Einstieg mehr möglich. Kürzere Zeitrahmen, ja. Und damit haben wir die Situation für die Märkte wieder mal besprochen, hier am Montagmorgen, zumindest wenn das erscheint. Ich weiß ja nicht, wann Sie das Video anschauen. Ich bleibe erstmal ein bisschen hier in Mexico City. Ich habe noch eine Konferenz, dann in gut 2 Wochen. Und werde ein paar Sachen aufarbeiten, die liegen geblieben sind, ja, durch die verschiedenen Aktivitäten, die ich also mit einstreue. Das ist der Luxus, den ich mir dann gönne. Aber gemacht werden wir die Arbeit dennoch, nur dann eben nicht unbedingt dann, wenn sie vielleicht anklopft, sondern ein bisschen später. Sei es drum. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns wieder am Donnerstag, damit Fast and Forex. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche, gute Woche. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.